Fasten ist das Thema. 12 Stunden, 16 Stunden, Saftkur, Null-Diät. Die einen schwören darauf, die anderen warnen davor. Aber was bringt Fasten nun wirklich? Ab wann wird es gesund und ab wann riskant? Warum Fasten wirken kann und warum es oft falsch gemacht wird? Und weshalb weniger Essen nicht automatisch besser Fasten heißt, darum geht es heute bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iss – Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Antonina Müller, Spitzenköchin, und heute sprechen wir über ein Thema, das viele reizt, viele verunsichert und bei dem, ja, es echt extrem viele Meinungen gibt. Es geht ums Fasten.
Und ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler. Fasten ist tatsächlich eins meiner großen Themen, was mich auch selber sehr interessiert. Ist aber auch ein Thema, was euch sehr interessiert. Ich bekomme nämlich wahnsinnig viele Fragen dazu, von ist ein totaler Gamechanger bis hin, ist es nicht gefährlich, ist wirklich alles dabei. Wir klären das heute für euch. Danach wisst ihr Bescheid. Wir machen nämlich den Fastenführerschein.
Viele verbinden ja Fasten mit Detox, Gewichtsverlust oder diesem Gefühl von einmal, ja, alles auf Null. Andere sagen da ganz klar, das ist gar nichts für mich.
Und genau deshalb lohnt sich dann genauerer Blick, denn Fasten ist nämlich kein einheitliches Konzept. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, ganz unterschiedliche Ziele und ganz unterschiedliche Risiken.
Ja, und wie das Ganze auf dem Teller aussieht, darum geht es natürlich auch. Was esst ihr am besten vor und nach dem Fasten? Darüber sprechen wir auch. Apropos, fastest du eigentlich, Achim?
Ich habe tatsächlich schon gefastet, also wovon ich, das kann ich auch gleich vorweg sagen, also von langfristigen, dauerhaften Fastenphasen, wo man wirklich kaum was isst, halte ich wenig oder Abstand. Hm. Aber so zwischendurch, also gerade so ein intermittierendes Fasten, ne, zwischen den Mahlzeiten oder auch die Fastenphase über Nacht, die halte ich für ganz wichtig, also dass man 12 Stunden die Nacht wieder als Fastenphase nutzt und dann morgens ein sogenanntes Breakfast macht, also wie es früher war, ein Fastenbrechen. Da kommt man schon in die Vorzüge des Fastens, und das mache ich schon häufiger oder versuche mich eigentlich dran zu halten, weil dann tut man sich eigentlich schon viel Gutes. Es müssen also nicht die Fastenmodelle sein über viele Tage, mehrere Wochen, sollten es auch gar nicht sein, sondern so die kleinen Impulse haben schon eine große Wirkung.
Ja, ich mag das auch sehr gern. Also ich mache das so ein, zweimal im Jahr für mich selber und bin da wirklich so, ich mache es meistens so 3 Tage, um mich einfach so ein bisschen zu resetten. Ich bin gespannt, was du heute darüber zu erzählen hast.
Aber bevor wir eben auf Methoden eingehen, Trends und über Fehler sprechen, schauen wir erstmal, oder wir versuchen erstmal zu klären, was beim Fasten im Körper überhaupt passiert und warum kurze Esspausen etwas völlig anderes sind als radikale Nulldiäten.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Fasten ist ja wirklich, also wirklich ein Dauerbrenner. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Warum fasten Menschen überhaupt oder was versprechen sie sich auch davon?
Also Fasten klingt ja oft nach totaler Askese und schlechter Laune. Und dabei reden wir erstmal gar nicht so von Extremen. Schon ganz normale Esspausen über mehrere Stunden können im Körper erstaunlich viel bewegen, wie ich das eben schon gesagt habe. Der Grund ist ziemlich banal und ziemlich alt. Unser Stoffwechsel stammt aus einer Zeit, in der Essen nicht per se per App geliefert wurde. Mal gab es Beute, mal eben nicht. Entweder wir waren gerade damit beschäftigt, einem Mammut hinterherzulaufen oder etwas ungemütlicherem davon zu rennen, wie einem Säbelzahntiger beispielsweise. Dauerhaft gefüllte Kühlschränke sind evolutionsbiologisch ein absolutes Novum. Mhm. So, und genau damit kommt unser Körper eben schlechter klar als mit einem zeitweisen Nichts los in der Küche, also ne, dass man fastet. Mhm. Das eigentliche Problem heute ist nämlich nicht das Essen an sich, sondern das permanente Essen. Also dass man dauernd diese Impulse hat, das Licht im Kühlschrank geht quasi nie aus. An jeder Ecke gibt es quasi was zu futtern. Wir haben überall Coffeeshops und so, wo man sich was ziehen kann. Wir werden also permanent mit Energie versorgt. Wir leben quasi in so einer Art Snack-Dauerschleife. Latte hier, ein Müsli-Riegel da, da ein bisschen nur mal probieren zwischendurch. Also jede dieser Kleinigkeiten oder Snacks aktiviert Insulin. Ist ein wichtiges Hormon, aber Insulin ist im Grunde wie so eine, muss man sich vorstellen, wie so ein Lagermeister. Also bringt die Energie in den Körper und speichert es. Und solange Insulin quasi Dienst hat, bleibt die Fettverbrennung in der Pause oder ist zumindest deutlich reduziert und der Hunger meldet sich schneller zurück und langfristig steigt das Risiko eben für Stoffwechselprobleme und dauerhaft fürs metabolische Syndrom und. Und deshalb kann es gesundheitlich und auch figurtechnisch extrem sinnvoll sein, zwischen den Mahlzeiten mal eine echte Pause einzubauen, also 4 bis 5 Stunden ohne Kilokalorien geben dem Körper die Chance, wieder auf seine eigenen Reserven zurückzugreifen, statt rund um die Uhr im Speichermodus zu arbeiten. Kurz gesagt, man lässt den Stoffwechsel einfach mal machen, wofür er gebaut wurde. Und also nur, dass man das vielleicht nochmal einmal so umreißt. Wir kennen halt aus der Vergangenheit mehr den Verzicht oder auch mal Fastenphasen als die dauerhafte Versorgung mit Energie, also mit Lebensmitteln oder auch mit Getränken, ne? Und das ist der Punkt, was uns dann dauerhaft auch nicht nur dick macht, sondern auch krank machen kann. Die ständige Überversorgung der Zelle.
Kurze Werbepause.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Jetzt geht's weiter.
Also deshalb ist wahrscheinlich Intervallfasten ja auch so beliebt, oder?
Absolut. Also Intervallfasten ist so beliebt, weil es vergleichsweise unkompliziert ist, ne, und passt gut in den Alltag. Also es gibt ja bekannte Modelle, das klassische 16:8 Prinzip beispielsweise. Man lässt dem Körper 16 Stunden Ruhe und isst in einem Zeitfenster von 8 Stunden. Das ist die Theorie und das ist die Praxis und das Prinzip. Der Haken ist nur, viele interpretieren das nach dem Motto, naja, tagsüber brav, abends dann alles. Also wenn spät abends noch ordentlich gegessen wird, dann funkt man dem Körper genau dann dazwischen, wenn er eigentlich auf Reparatur, Regeneration, Fettabbau programmiert ist, wenn bestimmte Hormone werden reguliert. Nachts laufen nämlich wichtige hormonelle Prozesse, allem voran die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die unter anderem Fettverbrennung, Zellreparatur, Erholung unterstützen. Und wenn in dieser Phase noch Verdauung auf Hochtouren läuft, dann heißt es für den Körper eher Chaos statt Nachtschicht im positiven Sinn. Aha. Was viele außerdem beruhigen dürfte, es müssen gar nicht zwingend diese magischen 16 Stunden sein. Es gibt neuere Studien, die zeigen, dass bereits 12 Stunden Esspause messbar spürbare Effekte haben können. Also die Autophagie, das Cellrecycling unterstützen, etwa auf den Stoffwechsel, die Insulinsensitivität, also die reichen aus. Also ich habe da auch schon viele Gespräche geführt, auch mit Professor Andreas Michalsen von der Charité in Berlin, der auch der Ansicht ist, also mit 12 Stunden tut man dem Körper was Gutes. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt, das ist die Zeit, die man eigentlich früher hatte. Na, also die Nacht wieder als Fastenphase zu nutzen. Ja. Na, also wenn man jetzt abends um 18 Uhr das letzte Mal isst, dann 12 Stunden sich Zeit lässt, dann hat man eben so 2 bis 5 Stunden, wo die Nahrung noch verdaut wird, die man vorher isst, wenn man jetzt nicht gerade die größte Proteinladung zu sich nimmt, das größte Steak. Und dann hat der Körper auch wieder Zeit, auf die eigenen Energiereserven zurückzugreifen und ordentlich und richtig die Hormone zu regulieren. Ne? Und man darf nicht vergessen, Intervallfasten ist keine hippe Neuerfindung, ne? Das sage ich ja immer wieder, sondern es ist eigentlich so ein genetisches Déjà-vu. So kann man das vielleicht sehen. Früher gab es halt ganz automatisch die Esspausen. Ne? Also morgens ging es raus zur Arbeit, also aufs Feld. Da hat man ordentlich gefrühstückt. Dann hat man, dann hat der Kirchturm geläutet, 12 Uhr, dann ist man wieder reinmarschiert. Auf dem Weg gab es jetzt nicht einen Snackautomat oder so ein Cappuccino to go oder so, sondern man hat keine Energie dann eigentlich gehabt. Ja. Man hat was getrunken, dann ist man reinmarschiert, hat wieder ordentlich gegessen, dann hatte man wieder eine Esspause. Dann ist man wieder heimgekommen und dann hat man meistens um 18 Uhr, dann war das so eine klassische Abendzeit, wo man zur Nacht gegessen hat. Und dann hatte man die Nacht als Fastenphase. Morgens hat man das sogenannte Breakfast, ein Fastenbrechen gemacht. Und das war's. Und das ist auch eine sehr gesunde Methode. Und genau diese Mechanismen werden übrigens auch intensiv in der medizinischen Forschung untersucht, etwa in der Stoffwechselkrebsforschung. Also nicht als Wundermittel, aber als spannender Baustein, der dem Körper hilft, wieder einen gesünderen, natürlicheren Rhythmus zu finden, wie er denn eben früher, wie er das gewohnt war oder wie wir das quasi biologisch kennen.
Ja. Es gibt ja auch nicht nur das Intervallfasten, es gibt ja noch Saftfasten, Heilfasten und, und. Haben die den gleichen Effekt wie Intervallfasten?
Also die Effekte ähneln sich, wenn es wirklich Fasten ist. Und da müssen wir klar unterscheiden zwischen einem echten Fasten und dem, was heute gern als Fasten vermarktet wird.
Da bin
also,
ich gespannt.
Wenn wir jetzt das Saftfasten mal als Beispiel nehmen, in der klassischen Form bedeutet das sehr wenig Energie, meist 1 bis 2 kleine Portionen Gemüsesaft am Tag, bewusst und langsam konsumiert. Also auch wie man den einnimmt, ist entscheidend, also mit Bedacht, ne, und langsam einzunehmen.
Und nicht nur
schluckweise. Nein. Was heute so oft als Saftkur verkauft wird, hat mit dem Fastenmodus relativ wenig zu tun. Also so sehr teure Smoothies oder Selleriekuren, die liefern halt nicht selten so 2.000 bis 3.000 Kilokalorien am Tag, wenn man die dann halt in den Mengen trinkt, die da auch teilweise empfohlen werden. Ja. Und das ist eben kein Fasten, sondern eine sehr einseitige Ernährung mit auch teilweise hohen Zuckermengen, vor allem Fructose, die auch nicht so günstig ist, gerade wenn man viel Fruchtsäfte und so dann trinkt oder Fruchtsmoothies, führt zu einer nicht alkoholischen Fettleber, wenn man zu viel davon hat. Also da muss man eben ganz deutlich unterscheiden. Und das Problem, während man nach 2 Orangen normalerweise satt ist, trinkt man halt so ein Glas, ne, 2, 3 Orangen problemlos runter. Und das Fruchtäquivalent hat man dann quasi von einem ganzen Obstkorb, was man da mal schnell so runterschluckt. Und diese Zuckermengen landen halt direkt in der Leber. Und wir wissen inzwischen, wie ich es eben auch schon gesagt habe, dass rund 1/4 der Erwachsenen zu einer Fettleber neigen oder eine Fettleber entwickeln, also eine nicht alkoholische Fettleber. Ja. Oft, dass man es selber gar nicht so merkt.
Ja. Weil man gar nicht so drüber nachdenkt, glaube ich. Also viele wissen das, glaube ich, gar nicht.
Ja, man lernt ja auch so eine Five a Day und viel Obst ist gesund.
Ja.
Also das Obst ist auch nochmal ein Unterschied, weil wenn man das natürlich als komplexes Lebensmittel isst, dann hat man die Ballaststoffe aus der Schale und so weiter. Man muss kauen, also man nimmt die nicht so schnell zu sich, wie wenn man jetzt, ich sage immer, ich bin Cowboy, also dass man die Lebensmittel kaut. Das ist natürlich was anderes, wenn man das jetzt als Smoothie oder so einfach runterkippt, dann hat man auch dieses Kauerlebnis nicht.
Das stimmt.
Und auch den Eindruck der Sättigung, sondern man nimmt es halt konsumiert so nebenbei weg. Und das ist der große Unterschied zu den eigentlichen Saftfastenkuren. Na, also dann macht man auch nur das und sehr begrenzt halt eben auf die Energiemenge, von rund 300 bis 400 Kilokalorien am Tag.
Ja, und dann kann es ja auch wirklich noch richtig gefährlich werden, wenn Leute komplett aufhören zu essen. Das habe ich ja auch schon mal gehört. Du hast mir auch schon mal eine Geschichte erzählt von deinem Papa. Mit so einem Gedanken wie, ich esse jetzt gar nichts mehr, kann ich ja auch nichts falsch machen am Schluss. Also denken viele Leute und das finde ich schon ein bisschen schwierig.
Doch, man kann da einiges falsch machen, also absolut. Und das ist tatsächlich der Punkt, an dem Fasten gefährlich oder auch missverstanden wird. Also das Motto, wenn ich gar nichts esse, dann kann ich auch nichts falsch machen oder dann kriege ich auch nicht so schnell wieder Hunger. Ja. Weil wenn man sich ja mit dem Essen auch beschäftigt, macht ja auch Appetit.
Ja.
Das kennst du ja selber.
Ja,
so,
das kenne ich, ja.
Also es klingt eigentlich logisch, ist physiologisch, aber wenn es ums Fasten geht, Unsinn.
Okay.
Fasten ist nämlich keine Nulldiät, oder keine Radikalkur. Und damit sind wir eigentlich beim großen Denkfehler, je radikaler, desto besser. Das stimmt schlicht nicht. Längere Nulldiäten über Wochen sind aus medizinischer Sicht auch hochproblematisch. Es gibt gut dokumentierte Risiken, Kreislaufprobleme, massiver Leistungsabfall, Herzrhythmusstörung, Nierenbelastung bis hin zur Ketoazidose, also einer gefährlichen Übersäuerung des Körpers, im Extremfall sogar mit tödlichem Ausgang. Das gibt's wirklich.
Ja.
Also wenn man dauerhaft nichts isst, dann produziert der Körper viel Ketonkörper. Also Ketonkörper ist der Ersatzstoff für Kohlenhydrate. Unser Gehirn arbeitet nur mit Energie aus Kohlenhydraten, aus Glucose. Aha. Bekommen wir die nicht, muss ein Ersatzstoff gebildet werden. Okay. Das sind diese Ketonkörper. Und die sind sehr stark sauer. Und deshalb kann es, wenn man das dauerhaft macht, dauerhaft nicht an Nahrung kommt oder zu wenig isst, zu der sogenannten Ketoazidose kommen. Und das ist eine echte Übersäuerung. Es wird ja immer so, laienhaft von einer Übersäuerung sprechen wir auch.
Ja,
in der kommenden Folge dann nochmal etwas ausgiebiger zu. Also man kann durch einen dauerhaften Nahrungsverzicht oder eine Radikalkur eine Ketoazidose provozieren. So kann man das vielleicht jetzt erstmal stehen lassen. Das eigentliche Drama spielt sich aber im Muskelgewebe ab. Also bei komplettem Nahrungsverzicht verliert der Körper nicht nur Fett, sondern auch einen großen Anteil an Muskulatur. Und Muskel sind eben ein stoffwechselaktives Gewebe. Und wenn die verschwindet, dann sinkt eben der Grundumsatz. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass je kleiner der Motor wird, vorher habe ich einen V12 gefahren, dann mache ich eine Radikalkur, dann habe ich danach nur noch einen V8.
Ja.
der auch noch ordentlich was verbrennt, aber eben deutlich weniger als zuvor.
Ja.
Und das ist metabolisch die perfekte Vorbereitung eben für den Jojo-Effekt. Also ein Jojo-Effekt ist, wenn ich zu wenig esse, Muskulatur dabei drauf geht und ich dann quasi im Anschluss weniger Energie als Grundumsatz beispielsweise verbrauche als vorher. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Ein letzter ganz wichtiger Punkt, radikal oder Nulldiäten oder ein striktes, radikales Fasten können auch eine Essstörung begünstigen oder verschärfen.
Ja.
Gerade eben mit diesem Aspekt, dass man sich auch besser fühlt nach einer gewissen Zeit,
ja,
sich nicht mehr so mit Lebensmitteln auseinandersetzen oder mit der Ernährung auseinandersetzen muss. Also Fasten sollte immer zeitlich begrenztes, strukturiertes Werkzeug sein, wo man auch eine begrenzte Energiemenge zu sich nimmt. Also kein Dauerzustand, kein Selbstexperiment nach dem Motto Augen zu und durch, es ist jetzt einfach mal nichts.
Ja.
Kurz gesagt, Fasten heißt dem Körper helfen, nicht ihn aushungern. Also das ist auch immer nochmal ein Unterschied, man das aus gesundheitlichen Aspekten macht oder weil man sich was Gutes tun will, also um die Autophagie und diese Vorteile des Fastens einzuleiten oder ob man abnimmt. Das gibt es einen ganz großen Unterschied.
Ja, ja. Ja, das führt man sich jetzt mal so ein bisschen vor Augen. Ich auch. Ja, und du hast ja auch gesagt, Jojo-Effekt, ja, da kommt alles irgendwie auch schneller zurück.
Was beim Fasten außerdem gern romantisiert wird, ist dieses Thema Entschlackung. Und da sage ich auch immer ganz ehrlich, das ist ein Mythos. Schlacken gibt's im Hochofen, im Bergbau, aber nicht im menschlichen Körper. Dafür haben wir Leber, Nieren, Lunge, Darm. Und die machen ihren Job ziemlich zuverlässig und gut, also ganz ohne Detox-Tee. Da geht es aber eher um die Entgiftung. Ne? Also ja. Es werden auch Stoffwechselprodukte produziert. Natürlich, wenn wir Proteine essen, dann wird Stickstoff produziert, der über die Nieren ausgeschieden werden muss. Und kommst du eben zu einer großen Ansammlung, wirkt es halt eben eher säurebelastend so, ne? Oder übersäuernd, wenn man das jetzt mal so sagen will. Aber das sind eigentlich die Organe, die Entgiftungsorgane für verantwortlich zuständig. Machen auch einen guten Job. Und wir haben auch gute Puffersysteme im Körper. Und Schlacken gibt es also bei uns. Entschlackung gibt es nicht. Aber apropos Darm, der ist ein hochaktives Organ, arbeitet quasi wie ein Muskel, ne? Also, und da wird ja oft, von so Darmsanierung, Darmstilllegen und so, was man ja auch dann tun würde, wenn man jetzt langfristig fastet und nichts zu sich nimmt.
Ja, dann ist der Darm
also,
auch.
Also, das ist aber
ja, stimmt.
Ganz entscheidend. Das unterscheidet sich von einem gesunden Fasten à la Longo oder Michalsen und Co. Ja. Oder der allgemeinen Fastenlehre. Und das macht wenig Sinn. Es ist quasi, als ob du den langfristig stilllegst. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man sagen würde, naja, ich halte jetzt mein Herz einfach mal für ein paar Tage an. Das hat
schlecht.
Jetzt 45 Jahre lang geschlagen. Das braucht mal ein bisschen Ruhe. Und so ist es mit dem Darm auch. Der Darm braucht Bewegung, braucht Peristaltik, braucht den Durchfluss, braucht die Arbeit, fehlt es, baut er ab. Und das ist auch mit ein Grund, warum man dann oft von einem sogenannten Fastenbrechen spricht, dass man langsam sich wieder. Also eine ordentliche Fastenkur berücksichtigt das alles und dass es eigentlich keine große Rückbildung des Darms gibt, dass der auch immer Bewegung hat durch Säfte oder zumindest durch diese Nahrung oder die Kalorienmenge, die man da zu sich nimmt. Man kennt das vielleicht, also nochmal ein Beispiel, dass man da eine Vorstellung von hat, warum das keinen Sinn macht. Man kennt das vielleicht, wenn man mal so ein Gipsarm, Gipsbein oder sowas hat.
Ja.
Ne? Und wenn man da jetzt 2 Monate oder 6 Wochen den Arm da irgendwie drin hat, in dem Gips und packt den aus, dann hast du danach wie so ein Pommespieker.
Ja,
ist nichts mehr drin.
Ja,
also der baut halt, der degeneriert. Ne, die Muskulatur wird weniger. Und so ist es halt eben für den Darm auch. Der muss beim Fasten, der muss dann wieder gehen lernen. Der braucht dann wieder so diese, muss wieder anlaufen. Und deshalb macht es auch wenig Sinn, den Darm dauerhaft quasi mal ruhen zu lassen. Beim Extremdauerfasten kommt noch was dazu. Der Körper produziert eben vermehrt diese Ketonkörper. Kennt man vielleicht, die riechen so nach Aceton oder Ammoniak, ne? Nach so Nagellackentferner, wenn jemand so dauerhaft gefasst.
So riechst du dann?
Kennst du das nicht?
Nee,
also wenn jemand so ganz radikal abnimmt.
Ja?
Also gerade mein Boxer beispielsweise, ne? Der ist in der Phase, also der hat bald einen WM-Kampf und ich bereite ihn vor, den Tommy Punch, also was die Ernährung anbelangt. Und den muss man immer ein bisschen ausbremsen, weil der schon auch stark in die Ketose rutscht und man riecht es dann. Dann riecht es so ein bisschen wie so Nagellackentferner und so. Und das ist ein Zeichen, dass da eben zu viele Ketonkörper, das heißt dann, dann heißt es oft schnell so, ich entgifte gerade, ne?
Wenn man denkt, okay, man.
Und dann, die Schlacken kommen raus. Das ist aber nicht so, sondern das sind keine Gifte, sondern die rausgehen, sondern Stoffe, die durch einen extremen Energiemangel überhaupt erst entstehen. Also diese Ketonkörper.
Also eigentlich ein Warnzeichen.
Naja, zumindest signalisiert es einen Zustand. Achtung, jetzt wird auch extrem, ich bin wirklich im Notmodus. Man muss das Gehirn versorgen mit Ketonkörpern, dass es überhaupt noch funktioniert. Wir überhaupt aktiv sind, lebensfähig sind. Man wird auch so ein bisschen betäubt, Morphin ähnlich, dass man überhaupt noch auf Nahrungssuche geht. Aha. Sonst hätte man, wenn man in der Vergangenheit einfach in der Höhle liegen geblieben und hätte halt gar nichts mehr gemacht. Na, und es also hat schon alles, unser Körper ist schon ziemlich clever, aber wir interpretieren es halt oft falsch, dass uns das was Gutes tut. Also es ist aber kein Wellnesszustand, sondern eher ein biologisches Überlebensprogramm, in dem wir uns dann befinden. Also kurz gesagt, nicht alles, was sich leicht oder high anfühlt, ist automatisch auch gesund, auch in der Fastenphase. Manchmal ist es einfach nur der Körper, der sagt, ich bin im absoluten Notzustand, ich komme gerade irgendwie über die Runden, iss bitte ein bisschen mehr oder finde schnell wieder Nahrung.
Ja, also das heißt, Kurzfasten ist oder kann sinnvoll sein, aber extrem, da wird es echt gefährlich.
Ganz genau, also Kurzfasten kann dem Körper richtig gut tun. Extremfasten ist eine ganz andere Baustelle. Entscheidend ist auch hier die Dosis, nicht das Dogma und das Drama, sage ich jetzt mal. Okay. Also zeitlich begrenzte Fastenphasen setzen im Körper eine ganze Kaskade sinnvoller Prozesse in Gang. Die Zellen reagieren wieder empfindlicher auf Insulin. Auch das ist wichtig. Na, also, dass man nicht so viel Insulin braucht, um die Energie da reinzubringen. Also die Zellen werden wieder empfindlicher, die Insulinsensitivität steigt, Entzündungsmarker können sinken, körpereigene Reparaturmechanismen wie die Autophagie, also das Zellrecycling wird aktiviert, also die Verjüngung der Zelle, so kann man das glaube ich sehen, also eine Art internes Aufräumen und Recycle-Programm findet statt. Auch hormonell passiert ganz Spannendes. Botenstoffe wie Adiponektin, die den Stoffwechsel günstig beeinflussen, steigen an. Das ist auch ganz wichtig. Also Adiponektin sorgt unter anderem dafür, dass Fett da gespeichert wird, wo es für uns gesundheitlich günstiger ist. Also nicht in Organnähe,
also eher
sondern
auf den Hüften.
Also nicht viszeral, sondern eher subkutan, also sondern auch verteilt und nicht in Organnähe, weil das ist, wenn das Fett in Organnähe sitzt, ist es hormonaktiv, ist dann wieder ungünstig. Und dieses Adiponektin, das ist auch ganz spannend, weil wir das in der Vergangenheit mehr gebildet haben. Also nochmal das Beispiel mit den Sumo-Ringern. Ja, Sumo-Ringer, solange die sich bewegen, aktiv sind, haben die allenfalls vielleicht Probleme mit den Gelenken, weil die so ein massives Gewicht haben. Aber durch den hohen Trainingsreiz produzieren die auch noch ganz ordentlich Adiponektin. Und dann sorgt das Adiponektin dafür, dass das Fett in Bereiche kommt, wo es für uns unkritisch ist. Das heißt, die haben jetzt nicht das große Risiko an stoffwechselbedingten Erkrankungen da reinzukommen oder metabolisches Syndrom. Hören die jetzt aber auf?
Dann ist
mit
vorbei.
Dem Training. Dann ist es nicht gleich vorbei, sondern aber dann passiert es, dass Adiponektin eben sinkt.
Und dann wandelt sich es eher auf die
Organe. Und dann, kommt es eben dann in Organnähe, das Fett verlagert sich dahin und dann wird es problematisch.
Okay. Ja.
Und also das ist ein total spannender Mechanismus und da hat das Fasten eben auch Vorteile, weil es eben aus unserer Biologie, aus unserer Historie so gewachsen ist. Wir kennen halt Fastenphasen und der Körper geht da besser damit um und kann diese Überforderung der Zelle durch den permanenten Einfluss und Versorgung von Energie und Nahrung weniger gut mit umgehen und hat es eigentlich noch nicht gelernt, dass zu viel uns auch schadet.
Das ist
ein Notmechanismus. Ja. Wenn viel da ist, speichert er viel ein, weil es kann ja wieder in Notzeit kommen. Und das ist jetzt auch keine Wellness-Theorie, wie man sich das sagt, sondern klinische Praxis. In der Charité wird Fasten unter ärztlicher Begleitung gezielt eingesetzt. Auch aus der internationalen Forschung kommen spannende Impulse. Also Walter Longo, ist auch so ein absoluter Fastenpapst, konnte zeigen, dass kurze, klar begrenzte Fastenphasen Zellen widerstandsfähiger machen können, während geschwächte oder entartete Zellen mit diesem Stress deutlich schlechter klarkommen. Also ein Effekt, der in der der Prävention und Krebsforschung intensivst untersucht wird.
Okay.
Also da kann, also gerade, da sage ich später nochmal was zu einem sogenannten Mimic Fasting, also dass man Fasten imitiert, recht wenig Energie zu sich nimmt, aber die Energiemenge so ausreicht, dass man Fasten imitiert.
Aha.
Also kann in der Krebsforschung tatsächlich Sinn machen, aber das natürlich immer zu besprechen mit dem behandelnden Arzt.
Kurze Werbepause.
Meet Morgan Jones. Morgan is about to step into a world unknown to most, thanks to Progressive's Renters Insurance, a place of fresh linens and turndown service. You see, Morgan temporarily vacated her apartment and has gone to a hotel because a pipe burst in her apartment. A pipe that made her sense of reality and apartment ceiling all come crashing down. Luckily, Morgan checked into Progressive's Protection Zone. Get a quote at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers.
Jetzt geht's weiter.
Ich finde übrigens extrem spannend, was ich eben schon gesagt habe, ist das sogenannte Mimic Fasting. Also wenn man über Fasten spricht, dann denkt man immer oder oft an diesen totalen Verzicht. Ich muss einen leeren Magen haben, eiserne Disziplin.
Ja, ganz viele
also
haben das auch im Kopf.
Rigide Kontrolle und so. Aber das Mimic Fasting, also Fasten-Mimikry, also dass man das Fasten imitiert, erzählt eine andere Geschichte als das klassische Fasten. Es geht also nicht darum, dem Körper alles zu entziehen, sondern ihm gezielt ein biologisches Signal zu senden. Also ein Signal, das sagt, jetzt ist keine Wachstums- und Anabole-Phase, jetzt ist Wartung angesagt. Also dass man im Prinzip so viel zu sich nimmt an Energie, die reicht, um diese Negativeffekte des Fastens weitgehend zu unterdrücken.
Okay.
Aber dass man dennoch die Vorzüge des Fastens hat. Also man imitiert quasi das Fasten, ist aber was. Und die Grundidee dahinter ist erstaunlich logisch. Also unser Stoffwechsel reagiert weniger auf die bloße Tatsache, dass wir essen, sondern darauf, welche Signale durch die Nahrung ausgelöst werden. Also bestimmte Nährstoffe aktivieren Wachstum,
aha, ne,
oder Aufbau und Zellteilung. Andere Bedingungen signalisieren dem Körper quasi Knappheit, Reparatur und Schutz. Das ist quasi so der Unterschied, anaboler und kataboler Stoffwechsel. Und genau hier setzt eben dieses Mimic Fasting an. Man isst weiter, aber so reduziert und so gezielt zusammengesetzt, dass zentrale Wachstumssignale im Körper deutlich runtergefahren werden.
Oh ja.
Und einer dieser zentralen Schaltstellen ist sogenannte mTOR-Signalweg. mTOR steht vereinfacht gesagt für einen biologischen Hauptschalter, der Zellen mitteilt, es ist genug Energie da, wachse, teile dich, bau auf.
Okay.
Und immer wenn wir reichlich Kalorien oder Zucker, ne, einfach Kohlenhydrate, vor allem Proteinen zuführen, ist mTOR aktiv. Das ist wichtig für den Muskelaufbau, für die Heilung, für die Regeneration. Problematisch wird es nur dann, wenn dieser Wachstumsmodus dauerhaft eingeschaltet bleibt. Also okay, wenn wir immer sozusagen auf Aufbau, Wachstum geschaltet sind. Und dann kommen eben diese Reparatur- oder Erholungsprozesse zu kurz.
Mhm.
Und beim Mimic Fasting wird dieser Signalweg ganz gezielt gedämpft, also nicht ausgeschaltet, sondern temporär sozusagen runtergedreht, leiser gestellt. Und dadurch wachsen Zellen vom Dauerwachstum in eine Erhaltungs- und in einen Reparaturmodus. Also Prozesse wie die Autophagie werden aktiviert, also dieses, aha, Zellrecycling, bei dem die beschädigten, überalterten Zellbestandteile eben abgebaut, erneuert werden. Wichtig ist dabei die klare Einordnung, Mimic Fasting ist keine Krebstherapie, kein Ersatz,
ja,
für eine medizinische Behandlung. Es wird vielmehr als begleitende Strategie erforscht. Studien deuten darauf hin, dass gesunde Zellen auf fastenähnliche Zustände reagieren, indem sie eben sparsamer, widerstandsfähiger, stressresistenter werden. Sie schalten gewissermaßen sich in so eine Art Schutzmechanismus, ne, in der Fastenphase. Und Krebszellen verhalten sich da anders. Also die sind sehr hungrig und können nicht so mit Entbehrung umgehen. Mhm. Also sind häufig auf permanentes Wachstum programmiert und stark abhängig eben von Aminosäuren, von Zucker und aktiven Wachstumssignalen. Und wenn diese Signale dann plötzlich reduziert, dann kriegen sie quasi Panikstress.
Mhm.
Dieser Unterschied, also gesunde Zellen schützen sich, entartete Zellen werden verletzlicher, sensibler, wird als differenzielle Stressresistenz beschrieben und ist ein zentraler Forschungsansatz eben genau in dem Bereich, auch in der Krebstherapie. Also ein ganz, ganz spannender Ansatz. Tja, anders gesagt, Mimikfasting bedeutet nicht, den Körper zu bekämpfen, sondern ihm für kurze Zeit zu erlauben, etwas zu tun, wofür im Alltag oft kein Raum bleibt, also reparieren, statt immer in dieser Wachstums- und Aufbauphase zu sein.
Genau da komme ich jetzt auch ins Spiel, denn egal, ob ihr Essenspausen einbauen wollt, Intervallfasten ausprobieren oder vielleicht auch eine kurze Fastenphase einplanen, mit dem richtigen Essen kann man den Körper dabei wirklich enorm unterstützen.
Also Vorbereitung und Begleitung ist mindestens genauso wichtig wie das Fasten selbst.
Ja, lasst uns deshalb anschauen, wie ihr euch kulinarisch gut darauf vorbereiten könnt, was währenddessen sinnvoll ist und wie ihr danach wieder entspannt und gesund ins Essen zurückfindet.
Genau, und jetzt wird's lecker, so lecker es auch sein kann beim Thema Fasten.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Antonina, wenn jemand sagt, ich will fasten oder zumindest bewusste Esspausen einbauen, was ist aus deiner Sicht der wichtigste erste Schritt in der Küche? Du bist ja Diätköchin, kennst dich also auch damit aus, deshalb die Frage an dich.
Also bevor das Fasten überhaupt losgeht, ist es ganz, ganz wichtig, also auch die Vorbereitung. Ja, das beginnt eigentlich vor dem Fasten, nicht, okay, ich fasse jetzt 3 Tage, zack, von 1.000 auf 0, das geht einfach auch nicht beim Fasten. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, vielleicht auch schon die Woche vorher, das nehme ich immer so als Richtwert, vielleicht auch sagen, komm, ich verzichte jetzt vielleicht auch mal schon auf meinen Kaffee und dann immer so Sachen, wo man sagt, okay, koche ich frisch, so kannst du mal so einsteigen, das finde ich ganz gut, wirklich auf Fertigprodukte verzichten. Ich weiß, manchen fällt das ganz, ganz schwer, aber wenn du da mal drin bist.
Also dann, Fasten einschleichen, nur nicht.
Ja, aber das funktioniert wirklich, also auch für mich besser. Ich mache das einmal im Jahr, ich mache ein echtes Saftfasten, aber nicht so, wie du sagst, mit Smoothies, sondern wirklich mit Säften. Ich sag da auch später noch mal kurz was davor. Und mir geht's echt gut danach. Also 3 Tage. Ja. Mein Mann, der schafft's immer nie. Der probiert 1 Tag und dann sagt, um Gottes Willen, was machst du da? Aber mir tut es einfach gut und ich finde es schön. Und wenn man sich da so ein bisschen drauf vorbereitet und auch schon so, dann macht man eigentlich schon alles richtig. Weil dann bist du eigentlich schon auf dem Weg, wo du danach auch wieder hinkommst. Und also da kannst du auch sagen, okay, deine Portionsgrößen werden so langsam ein bisschen kleiner, ich esse wieder ein bisschen bewusster und auf einmal merkst du, das geht mir auch so, wenn ich mein Porridge in der Früh mache, denke ich mir, okay, ich brauche gar nicht den ganzen. Dann lasse ich wirklich ein Stück stehen und sage, okay, entweder für später oder die Kinder oder einfach auch mal bewusst zu sagen, ich bin jetzt satt und ich habe diesen Moment, weil man hat oft die Zeit auch gar nicht, um zu sagen, okay, ich bin satt, sondern man isst, zack, zack, zack und dann denkt man, oh Gott, ich habe eigentlich viel zu viel gegessen. Also, das Essen wird ein bisschen vereinfacht. Du brauchst nicht so viel Schnickschnack. Dann weniger Zucker. Fertigprodukte lassen wir einfach ganz weg. Wir machen es selber, dann wissen wir auch, was drin ist. Und dann mehr gekochte, warme Gerichte und Rohkost lassen wir so ein bisschen weiter weg. So, und das ist so mal die Vorbereitung, würde ich mal sagen. Und dann habe ich auch einen guten Rhythmus.
Und viele fragen sich ja immer, darf ich während des Fastens überhaupt noch was essen? Oder wie ist es eigentlich so zwischendurch? Und kann ich da jetzt irgendwie mit Süßstoff gesüßten Getränke und so weiter und so fort? Ich habe ja eben schon gesagt, dass man in der Fastenphase unbedingt was essen sollte. Also nicht auf null runterfahren, das ist ganz entscheidend. Aber was würdest du sagen, so aus kulinarischer Sicht, was ist gestattet?
Ja, Also wenn es nach mir geht, ich würde keinen gesüßten Getränke nehmen, weil ich finde, dass ihnen das, also könntest du tun, aber ich finde, mir fällt es dann schwerer, einfach auf das Süße dann noch zu verzichten. Also das hat jetzt keine wissenschaftliche Sicht, das rede ich wirklich nur von mir, wo ich meine, mir fällt es schwerer. Also ich würde da wirklich auf Tees gehen, ungesüßte Tees, Kräutertees, also was du magst, was dir schmeckt, aber ich würde die Süße bewusst weglassen. Und darf man auch mal, finde ich. Also dass man sagt, okay, man kommt ein bisschen zu dem Bewusstsein zurück.
Vielleicht macht man so, dass man sagt, dass man dann zwischen oder in der Fastenphase die Kalorien da weglässt und dann die Kalorien also so gezielt einsetzt, dass sie sinnvoll sind.
Ja, ne? Was wirklich immer gut funktioniert, ist leicht verdauliche Kost. Erstmal bei der Zubereitung achten, dass man jetzt nicht frittiert ist und alles in Fett gebraten, sondern eher dünstet und wirklich achtsam mit dem Lebensmittel umgeht, was auch immer eigentlich auch für die Lebensmittel besser ist, ja, und dann auch leicht verdaulicher wird. Den Brokkoli jetzt nicht in Wasser auskochen, sondern wirklich kurz dünsten, dann zu sich nehmen, dann tust du dir immer was Gutes. So.
Einmal durch die Pfanne ziehen, ne?
Das ist immer gemeint. Ja, hat er sich im Kopf. Ja, nicht zu lang. Dann auf jeden Fall Suppen, Eintöpfe, Brühen gehen immer, sind einfach sehr, sehr gut, helfen, gibt so ein warmes, wohliges Gefühl nochmal zusätzlich zu dem Ganzen, dass es auch einen Effekt hat. Man fühlt sich satt und man denkt, okay, man hat echt was Gutes gegessen. Und das kannst du, egal ob, wenn du sagst, okay, du machst eine Brühe, das muss ja nicht immer die Rinderkraftbrühe sein, du kannst auch sagen, okay, heute mache ich mal eine Pilzessenz oder ich denke denke, okay, ich mache eine Brokkolisuppe, verzichte aber wirklich bewusst auf tierische Fette, mach keine Sahne mit dazu, sondern mach's einfach mit Sojamilch, ein bisschen leichter. Keine Angst davor. Es schmeckt auch. Glaub mir. Mhm. Und das ist sowas, ich glaube, da muss im Kopf so ein bisschen was passieren und man muss es einfach mal probieren. Und darum ist es auch schön, das selber einfach zu kochen und zu sehen, okay, schau, ich habe etwas Schönes irgendwie dahin bekommen. Wenig Fett, das auf jeden Fall reduzieren, das tut einem auch nicht gut. Alkohol ist leider No-Go, das müssen wir wegstreichen. Also es tut einem wirklich auch nicht gut. Und ich finde auch, wenn ich abends esse und ich habe so schwere Fleischgerichte, die sind echt schwer zum Verdauen. Also da würde ich sagen, okay, lass es abends weg. Und auch die Rohkost, also mach dir jetzt keinen Rohkostsalat mit einem Stück mit einem Steak oder so am Abend.
Das ist zwar für den Muskelaufbau und so natürlich gut, aber in der Fastenphase wäre genau diese Aufbauvorgänge, also dass man immer in diesem Wachstum ist, ja nicht haben. Also ein ganz großer Unterschied, mache ich Bodybuilding oder will ich mal fasten?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht das Gleiche. Heute geht es ums Fasten und wie bereite ich mich darauf vor. Und drum sind das so auch Kartoffeln, Hirse, Reis ist gut. Also das kann ich auf jeden Fall auch Kartoffeln, einfach eine Kartoffel gekocht. Es gibt ja fast nichts Besseres. Für mich ist ja, ich brauche da gar nichts dazu. Wenn du eine gute Kartoffel hast und die kochst, ich brauche da gar nichts. Ein bisschen Salz, wenn überhaupt, und das war's.
Es kommt aber oft auf die Sorte
und auf den Namen. Ja, auf jeden Fall.
Ne? Hast du dich schon mal gefragt, by the way, es gibt also nur Frauennamen bei der Kartoffel?
Ja, weil sie einfach so gut und wohlig und...
Aha, Männer also nicht. Es gibt keine Kartoffel-Arim.
Also, es gibt eine Annabelle. Es gibt wirklich nur Frauennamen. Linda. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber
das ist eine ganz klare Diskriminierung an der Stelle. Ja, möchte ich mal aussprechen.
Ja, dann, ich werde mit meinem Kartoffelbauer mal sprechen, liebe Lena. Vielleicht müssen wir jetzt eine Kartoffelsorte erfinden.
Die Arim.
Ja, aber ich denke, wenn man da ist, da bist du echt auf einem guten Weg. Wenn du sagst, du willst unbedingt eigentlich so einen Salat oder Rohkost, dann schwitzt es doch ganz kurz an in die Pfanne, ein bisschen, dann hast du so einen lauwarmen Gemüsesalat. Und dann bist du einfach auf der richtigen Seite. Kannst du besser verdauen, bist du immer dabei. Und das kannst du ja mit allem machen. Ob das jetzt Kohlrabi ist, ob das jetzt Schwarzwurzel ist. Ja. Und das ist halt was Leckeres.
Aber da ist ja schon entscheidend, dass man wenig, ne? Also wenig und mit Bedacht. Das ist eigentlich so ein Fastenvorsatz. Und du hast ja vorhin schon erzählt, also Saftfasten machst du selber gern.
Ja.
Ich finde das so kurios, ne? Wenn so Supermärkten unterwegs sind, was da also so Säfte angeboten wird und auch extrem teuer aus dem Netz so Saftfastenkuren, die da angeboten werden.
Ja.
Worauf muss ich achten und wie mache ich selbst? Also wie machst du das? Ich gehe nicht davon aus, dass du dir die Säfte dann kaufst, sondern du wirst sie selber.
Ist mir einfach zu teuer, sage ich dir ganz ehrlich. Die gekauften Säfte sind oft super teuer und es ist wirklich oft diese Smoothie-Kur, wo wirklich gut schmeckt. Und eigentlich nicht viel dahinter ist. Und du kannst es so einfach selber machen. Gemüse, also gerade wie Spinat, rote Beete, auch Sellerie. Aber da geht es wirklich in der Menge darum. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, du trinkst jetzt da irgendwie 20 Gläser nacheinander und es ist trotzdem Fasten. Dann sind wir wieder bei dem, was du erzählt hast. Es geht wirklich um die Menge und was drin ist. Die
Säfte,
und die Säfte schmecken nach Gemüse. Also sie schmecken oft nicht süß, aber ich muss ehrlich sagen, man gewöhnt sich da recht schnell dran. Also ich mache es nicht länger als 3 Tage.
Ja, aber sag mal, was machst du da für Säfte?
Also was ich liebe, ist zum Beispiel für mittags so ein rote Beete-Apfel-Spinat. Das mache ich mir ganz oft. Das ist so ein Smoothie, wo ich dann, also Smoothie oder Gemüsesaft durch einen Entsafter. Viel mehr kommt gar nicht rein. Und auf was ich noch schwöre, ist Spirulina. Kennst du die Alge?
Die Alge?
Ja, das ist sowas, das kenne ich noch aus der Küche, wo ich oft eingesetzt habe. Und ich finde, das ist alles noch so ein bisschen, ob es jetzt einen wirklichen Effekt hat, aber das macht es echt gut. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, also trinken ist das Hauptelement, ja, auch Wasser, einfach nicht nur die Säfte, sondern...
Ich auch, sondern insbesondere und energiefreie Getränke, Tees,
Tees, Wasser, Kräutertees, Wasser und auch Brühen.
Ja.
Also wenn du, das hat mir viel geholfen, wo ich hatte ja mal so eine Radikaldiät gemacht und ich habe da wirklich so Brühen getrunken und das hat mir sehr viel geholfen. Das muss ich sagen, wo ich sage, okay, da hast du nochmal so...
Also Radikaldiät ist schon mal nicht gut.
Nicht gut, aber das habe ich ja schon oft gesagt,
Brühen,
dass ich das nicht
gut... Die geholfen, die durchzustehen, diese Radikaldiät. Solltest du, also wäre es gut gewesen, wenn sie dir nicht geholfen
hätte. Aber ich will doch nur damit sagen, dass man, wenn man fastet, man hat ja da auch ein Defizit und man muss sich da schon so ein bisschen vorbereiten und sagen, auch mental, jetzt faste ich 3 Tage und wenn man dann diesen Moment hat und sagt, ich hätte jetzt gern irgendwas Salziges, sind Brühen einfach der Moment, wo ich sage, okay, da hast du so 2 Fliegen mit einer Klappe, du trinkst es nochmal bewusst, auch wieder die Menge ist entscheidend, ja, so ein Glas einfach nur.
Da muss ich eine ganz kurze Geschichte zu erzählen. Ich war vor Jahren war ich tatsächlich mal auf Kur Und ich kam da hin und dann am ersten Abend, du hast einen großen Speisesaal, das ist so eigentlich merkwürdig, weil du kriegst ja gar keine Speisen. Ne?
Du kriegst ja nichts.
Und dann habe ich da so ein Schälchen gekriegt mit lauwarmem Wasser und so einem Zitronenschnitz drin. Und ich habe da meine Hände drin gebadet, weil ich gedacht habe, naja, die Garnelen kommen gleich. Ne?
Ach, guck. Das war eigentlich zum Trinken.
Das Wasser war tatsächlich zum Trinken. Und ich saß da und die habe ich angeguckt. Ich habe da wirklich meine Finger da drin gebadet und habe dann das Tuch und meine Hände sauber gemacht.
Da hast du gedacht, du nimmst noch mal alles mit, was an deinen Händen noch ist, damit du das schön trinkst.
Ja, aber das war auch absurd. Ich habe das damals auch durchgezogen. Ich war da 10 Tage, glaube ich. Aber das Irre war, dass es gab ein Restaurant im Dorf. Es war so ein Schnitzelladen. Ne? Voll mit Kurgästen und Fasten.
Hunger hatten wahrscheinlich.
Die dann abends. Das ist natürlich nichts in der Sache. Weder, dass man sich das lauwarme Wasser mit dem Zitronenschnitz zum Händewaschen nimmt, noch, dass man dann abends ein Schnitzel isst.
Aber ich finde, wer jetzt sagt, okay, ich möchte fasten, der weiß ja auch, was er sich einlässt jetzt. Okay.
Ja, wissen die aber. Also das ist eine sehr teure Fastenklinik, wenn man
in eine Kur geht, dann ist es immer so gezwungen oft und alles. Aber ich finde, wenn man sich daheim jetzt sagt, okay, ich muss jetzt 3 oder 5 Tage.
Ich muss,
das sind wir wieder dabei. Dann stellt man sich da anders drauf ein. Ich finde, man kommt da echt gut durch. Und wenn man sich da so ein bisschen auch dran hält.
Also aber verrat doch mal, wenn es jetzt irgendwie, also wenn man fastet. Und du sagst ja gerade, das hat dir da gut getan jetzt. Wie machst du die Brühe? Sag doch, du bist doch Köchin, Anna.
Ja,
bitte. Sag doch mal, wie macht man eine ordentliche Brühe? Also nicht, dass man das Gekörnte jetzt irgendwo
nimmt, bitte nicht aus dem Glas,
sondern wie mache ich mir eine Brühe? Also, keine Sorgen, wir haben nachher noch ein tolles Erfolgsrezept für euch.
Auf jeden Fall.
Aber wie würdest du eine Brühe machen?
Also ich würde mir eine Brühe immer ansetzen, ich würde es mit Fleisch machen, Rinderknochen, Rinderbeinscheibe oder Wade, irgendwas Schönes, wo ihr wirklich einen Geschmack drin habt. Ich rösche das Fleisch an. Viele machen das bei einer Brühe nicht, aber ich mache das. Ich brate das kurz an, auch die Knochen, und dann setze ich es kalt an. Gemüse ist wichtig, essentiell. Karotten, Zwiebeln, die werden gebräunt, halbiert und nochmal richtig schön gebräunt und mit Schale in den Topf gegeben. Gibt nochmal Farbe und extra Geschmack. Und dann wird es kalt angesetzt und dann wird es mit ein paar Gewürzen, Lorbeer, Pfefferkörnern, Petersilienstängel kannst du mit reingeben. Eigentlich alles, was du daheim rumfliegen hast. Und dann lässt du das einkochen. Nicht wie eine Waschmaschine, sondern simmern. Und dann kannst du das wirklich schön auch reduzieren lassen. Das ist
du meinst nicht wie so ein Whirlpool?
Kein Whirlpool. Aber die Zeit braucht schon ein bisschen. Also lass es mindestens 4 Stunden, wenn nicht länger. Also ich mache das oft im Restaurant, dass ich das 12 Stunden kochen lasse. Und dann, wenn es abgesiebt ist, nochmal reduzieren lassen. Also dass du wirklich Geschmack da drin hast. Du brauchst kein extra viel Salz oder sonst was, sondern wirklich der Fleisch, Gemüse, Geschmack muss da rauskommen.
Und wenn ich jetzt eine vegane Variante mache, wie kriege ich da den Geschmack rein?
Geht genauso gut, aber ich würde da immer auf Pilze setzen. Also nimmst du ein paar Pilze mit rein, das reichen auch Champignons, hat so aber ein bisschen Umami-Geschmack, und die auch vorher anrösten. Das macht wirklich nochmal viel aus. Und dann kalt ansetzen und dann kriegst du es richtig gut hin. Aber mit Shiitake-Pilze oder sowas, dann funktioniert es noch ein bisschen besser, haben einen tieferen Geschmack, und da kriegst du auch von der Farbe und vom Geschmack alles wunderbar hin, mit dem Gemüse gleich ansetzen. Also da nimmt sich das Ganze gar nichts. Also das mag ich genauso gern wie eine Rinderkraftbrühe. Also da muss ich ehrlich sagen, das geht auf jeden Fall. Oder was auch super gut ist, eine Tomatenessenz. Also wirklich eine Tomatenbrühe ansetzen. Wenn du so richtig schöne, oft ist ja auch so, dass Tomaten dann mal an dem Punkt sind, wo man nicht mehr so gern essen will. Die sind dann auch nicht so schön.
Und aber meistens gesünder. Also gerade die kleinen Tomaten haben wir ja auch immer wieder gesagt. Ne? Diese Mini-Tomaten und Tomaten, die schon ein bisschen gelagert sind, anschneiden und dann kann man die gut einköcheln. Die werden immer gesünder.
Zu einer Brühe zum Beispiel.
Immer mehr Lycopin. Ja.
Schau.
Und dann kann man die Brühe auch immer wieder erhitzen. Die wird immer gesünder.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und von dem Geschmack ein bisschen Basilikum noch dazu. Dann hast du eine mediterrane Note und da machst du wirklich, wenn es richtig schön eingekocht ist, ein bisschen Essig dazu, so einen kleinen Schluck. Ja. Das macht so mal rund.
Und kläre ich das dann? Oder
also zu Hause würde ich das nicht klären. Also ich würde es immer wieder abgießen. Also da wäre ich zu Hause auch wirklich, wo ich sage, nee, da nehme ich das jetzt nicht in die Hand. Wenn du das langsam wirklich immer wieder erhitzt und die Trübstoffe abschöpfst, dann reicht es zu Hause. Also wenn du jetzt nicht sagst, du bist jetzt im Sterne-Restaurant, du bist jetzt darauf angewiesen hast. Und dann ist es einfach wichtig, kein Dauernippen, hast ja schon gesagt, mit dem 24-7, dass man das nicht macht, auch wenn man in der Fastenzeit ist, nicht diese Dauernips, ja, dass
man den Tag verteilt, sondern aber schon gezielt. Man soll ja schon sich kleine Portionen auf den Schluck konzentrieren und so.
Rhythmus auch, dass man sagt, morgens, mittags, abends. Und das ist beim Fasten zum Beispiel oder egal bei was, ist es auch wichtig. Ja.
Also in der Fastenklinik, wo ich da war, da haben die sehr genau hingeschaut, dass man, aber das finde ich auch gut, weil es ja auch eine Sensibilisierung ist, wenn man fastet, dass man nicht alles so runterkippt, so runterstürzt, sondern schluckweise, langsam. Die Mahlzeit wieder wahrnimmt, dem ganzen Organismus auch Zeit gibt, dass er versteht, was man da zu sich nimmt und auch so eine Art Sättigung. Man nimmt ja schon sehr reduzierte homöopathische Dosierung da irgendwie zu
natürlich.
Sich.
Ja, natürlich.
Und dass man da aber auch das Gefühl kriegt, was überhaupt wieder eine Portion ist und was schon ankommt. Das fand ich das Spannendste eigentlich an dieser ganzen Zeit, die ich da in dieser Klinik war.
Dieses Bewusstsein ändert sich eigentlich wieder komplett. Und ich finde jetzt, wenn du zum Beispiel auch so eine Brühe hast und dann hast du die selber gekocht und so und sagst, okay, du hast jetzt 200 Milliliter, wo du die trinkst und hast nur das. Du genießt es ganz anders und auch diese Wärme und die, also euch wird es viel besser schmecken.
Das stimmt, aber es ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Wenn man sehr reduziert oder so mal bilanziert dann nur isst in der Fastenphase dann oder in den Fastentagen, wenn man sich das selber zubereitet, das macht ja schon auch Appetit, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn das alles so lecker riecht und dass man mal hier und da probiert. Also es ist auf der einen Seite toll, wenn man das selbst gemacht hat, man beschäftigt sich damit und so weiter. Es kann aber auch ganz angenehm sein, wenn du dann Süppchen irgendwie dann kriegst. Also für mich wäre es besser, wenn man das Ganze dann vorbereitet, ne? Dass du einmal die Suppe machst.
Und dann isst.
Vielleicht auch im Vorfeld die Suppe zubereitest. Und wie gesagt, eine Tomatenbrühe wird immer gesünder und dann die einfach aufwärmst, statt immer wieder in diesen Kochmodus kommen zu müssen. Weil für mich ist Kochen auch immer ein Genuss.
Ja, aber bei mir ist so, ich habe dann keinen Hunger mehr. Das ist voll krass. Also bei mir ist es ehrlich so, wenn ich zum Beispiel auch Gäste habe und ich koche, was ja wirklich öfter passiert, ich kann da kaum immer was essen, wenn ich da sitze, weil ich dann
wenn du das machen würdest, würde es so auch anders aussehen.
Ja, gut, das wäre schlecht. Also wenn ich das so machen würde, das wäre schlecht.
Wenn du immer da, aber als Laienköche probiert man ja schon zwischendrin. Wie schmeckt's? Wie ist
die ganze
es?
Zeit.
Und so. Du musst ja gar nicht mehr. Du weißt ja, wenn du so viel da reinhaust, schmeckt es so und
das
so.
Das mache ich wirklich nicht.
Und das ist halt immer wieder ein Reiz, den man da setzt das hat schon, glaube ich, einen Impact. Also vielleicht ist es irgendwie eine Methode, dass man sagt, okay, in der Vorbereitungsphase gehört es dann dazu.
Ja, warum nicht?
Ich achte auf einen guten Schlaf, dann über Nacht und so weiter, möglichst dunkel, und ich bereite mir eben so eine Brühe dann im Vorfeld mal zu.
Eigentlich gehst du so aus dem Fasten dann auch wieder raus, ja? Du isst wieder kleine Portionen, warmes Essen, dann eher auch wieder Suppen, gedünstetes Gemüse, Zucker und Alkohol lassen wir dann wieder weg, noch eine Woche nach dem Fasten auch noch. Also da macht man wirklich, es dauert ein bisschen, nicht nur die 3 Tage, sondern wirklich danach auch. Und dann einfach auch wieder langsam essen, gut kauen. Das vergessen auch viele, das Kauen, sondern schlucken gern einfach nur runter. Und dann kommst du eigentlich in das Ganze gut rein und wieder raus.
Es geht ja auch bei dem kein Alkohol darum, dass man die Leber und die Entgiftungsorgane, also nicht die Entschlackungsorgane, sondern die Entgiftungsorgane entlastet. Also das ist ja gerade, dass die Leber auch mal wieder Zeit hat, sich zu regenerieren, oder die Entgiftungsorgane, die Nieren. Und das ist ja, glaube ich, auch mit ein Ziel des Fastens.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
So, und heute wird's wieder maximal gesund, maximal lecker. Und es geht auch beim Fasten. Und diesmal haben wir uns nämlich einen Repair Bar oder Recovery Bar überlegt.
Wir machen heute einen Entlastungsriegel. Holt euch nichts Überteuertes von irgendwoher. Es ist selbstgemacht und vor allem, jede Zutat hat ihren Sinn und ist ideal fürs Fasten.
Wir machen nämlich einen Mimic-Fasting-Riegel, also einen Riegel oder einen Recovery-Riegel, der nicht gesund in dem Sinne ist oder im klassischen Sinne, sondern signalarm. Das heißt, er muss fastentauglich sein. Also, dass man weniger Protein hat, keinen zugesetzten Zucker, eine moderate und bilanzierte Kalorienmenge, Ballaststoffe, resistente Stärke, also um die Sättigung zu stimulieren, ohne dass man Wachstumssignale hat, ist ganz entscheidend beim Fasten. Fett als Hauptenergieträger, aber eben nicht exzessiv, sondern eben bilanziert. Antoninas Zauberzutat dafür ist die sogenannte Tigernuss oder die Erdmandel. Ist hier genial, weil sie botanisch keine Nuss ist, sondern eine Knolle. Sehr ballaststoffreich, also enthält resistente Stärke. Auch gut für die Mikroorganismen, also für unsere Darmflora. Kaum Protein hat, leicht süß ist. Also, dass ein Zuckerzusatz nicht unbedingt nötig ist. Und das ist was Antonina mir hier mit ins Spiel gebracht hat. Habe ich vorher noch nie was von gehört, liebe Antonina.
Oh, das freut mich so. Also, die Erdmandel, ich muss kurz was dazu sagen. Ich habe die vor einigen Jahren kennengelernt und die schmeckt so schön. Hat nichts mit einer Mandel zu tun. Schaut eher aus wie eine verschrumpelte Erdnuss, irgendwie würde ich das so sagen. Also, super spannend. Gibt's auch bei uns inzwischen in vielen Regalen. Also, nicht mehr so, wo man sagt, okay, man kriegt die nicht.
Wo kriege ich sie mit Garantie?
Also, Erdmandeln bekommt man wirklich fast in jedem Reformhaus, manchmal schon so im Supermarkt. Die sind gar nicht mehr irgendwie wegzudenken. Manche kennen sie nur nicht. Also probiert sie echt mal aus. Sie sind echt super lecker. Also unser Rezept ist circa für 6 Riegel und man kann 2 bis 3 Riegel pro Tag essen, wenn man möchte.
Genau, für die Energiemenge, die es eben braucht für das Mimic Fasting, also dass man etwas essen darf, aber gleichzeitig in die Vorzüge des Fastens kommt. Ne? Ganz entscheidend, kann man sich vorbereiten und dann 2 bis 3 Riegel essen. Und wie immer, ihr müsst jetzt nichts mitschreiben, weil alles, was Antonina jetzt sagt, findet ihr auch in den Shownotes.
Perfekt. Also wir brauchen 120 Gramm Tigernussmehl, also Erdmandelmehl, 40 Gramm Kokosraspeln, fein gern, 30 Gramm Kakaobutter oder mildes Kokosöl geht auch. Dann brauchen wir 25 Gramm MCT-Öl.
Das sind mittelkettige Fettsäuren oder ein Öl. Muss man einfach draufschauen, das steht dann drauf. Also MCT-Öl ist aber hier optional, aber ist metabolisch tatsächlich spannend und passt auch hier ganz gut rein.
Kriegt man auch im Reformhaus. Dann 1 bis 2 Esslöffel Flohsamenschalen.
Wunderbar für die Sättigung und kaum Energie, also viele Ballaststoffe.
Und dann haben wir noch ein bisschen Aroma, brauchen wir natürlich auch, und Mikronährstoffe. Einmal 1 Teelöffel Ceylon-Zimt.
Würde ich hier unbedingt wieder den Ceylon-Zimt nehmen, also nicht den chinesischen, nicht den Cassia, weil er eben zu viel Kumarin enthält. Das ist bei dem Ceylon-Zimt weniger drin. Und das hat auch eine Stoffwechselfunktion, weil der Zimt sorgt dafür, dass wir in Summe wiederum mehr von diesen Wachstumsförderern Insulin brauchen und effizienter mit der Insulinausschüttung umgehen.
Dann 1/2 Teelöffel Vanillepulver oder eine frische Schote. Bitte nicht verwechseln mit Vanillezucker.
Bitte nicht.
Dann 1 Prise Salz und wenn man möchte, optional etwas Kakaopulver, natürlich entölt und nicht gesüßt. Dann Flüssigkeit, ca. 60 bis 80 Milliliter ungesüßte Mandel- oder Haferdrink-Alternative. Ja, nur so viel, dass es formbar bleibt. Also ganz wichtig, ist auch immer tagesabhängig. Manchmal nimmt es mehr auf, manchmal weniger. Ein bisschen probieren, dass man das formen kann. Ganz, ganz wichtig, kommt jetzt noch ein Punkt, ist ein bisschen schwer. Kein Honig, keine Datteln, kein Agavendicksaft und kein Protein.
Nur das, was wir gesagt haben.
Ich weiß, man will es manchmal noch so ein bisschen mit reinmachen.
Pimpern, nein, das bitte nicht, weil es geht ja ums Fasten und dass man da maximale Vorzüge hat. Also es geht ja bei dem Riegel hier darum, dass man alles drin hat, das man braucht und dann gleichzeitig die vielen Vorzüge des Fastens genießen kann. Dann, wenn es um die ernährungsphysiologische Einordnung geht pro Riegel, also wir sind hier bei 180 bis 220 Kilokalorien, deshalb 2 bis 3 Riegel, also maximal 3, dann hat man die Energiemenge, die man so braucht bei dem Mimic Fasting. Proteine sind wir bei 2 bis 3 Gramm pro Riegel, Kohlenhydrate 12 bis 15 Gramm, davon Zucker sehr gering, unter 2 Gramm, recht hohen Ballaststoffanteil, 6 bis 8 Gramm und auch eine Portion Fett mit drin, also 14 bis 17 Gramm, eben genau so, wie es sein soll oder wie die Rezeptur sein soll, wenn es um einen Fastenriegel geht. Und warum das Mimic Fasting so tauglich ist, also man hat kaum, oder der Riegel, man kaum eine Insulinantwort, also diese Wachstumsfaktoren. Energie primär aus Fett, Ballaststoffe braucht man eben für die Sättigung ohne diese Wachstumssignale. Und deshalb ist es eigentlich wunderbar, dass man solche Riegel mal 2 bis 3 Tage, vielleicht auch mal 4 Tage, man sich nur davon ernährt und dann hat man alles für einen maximalen Fastenerfolg.
Und die Zubereitung geht ganz einfach. Die trockenen Zutaten mischen, Kakaobutter sanft schmelzen, nicht kochen, ganz wichtig, über dem Wasserbad wäre super. Dann Öle unterrühren, Flüssigkeit schluckweise einarbeiten, dass es nicht zu flüssig wird. Masse flach drücken, kalt stellen, dann den Riegel schneiden. Das war's schon.
Aber wie gesagt, alles mit Anleitung und alle Infos dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Klickt euch da einfach mal rein.
Jetzt haben wir so viel übers Essen bzw. Nicht-Essen geredet, aber es gibt da ja noch so einen wichtigen Punkt, und zwar Getränke. Darum geht's jetzt.
Mythos-Check.
Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir noch eine Frage aufgreifen, die bei uns immer wieder in den Kommentaren und Nachrichten auftaucht. Es geht um das Fasten und um Getränke. Viele fragen, wie sieht's denn eigentlich in der Fastenphase mit kalorienfreien, ungesüßten Getränken oder gesüßten Getränken aus? Darf man die trinken oder macht man sich damit das Fasten kaputt?
Gute Frage, Achim. Was sagst du? Darf ich denn zum Beispiel also gar keinen Kaffee mit Milch trinken?
Leider keine Ja- oder Nein-Antwort, also eher ein Join. Aha. Beim Fasten geht es nämlich nicht um Verbote, sondern um Signale, also um diese Wachstumssignale eigentlich, ne? Wie ich das ja vorhin schon ausführlich erzählt habe. Der größte Spielverderber ist der Zucker. Also sobald Zucker ins Spiel kommt, schüttet der Körper Insulin aus, also das starke anabole Hormon. Und Insulin sagt dem Stoffwechsel, alles klar, Fasten ist vorbei, wir speichern jetzt wieder. Ne? Also im Aufbaumodus, Speichermodus, anabole Stoffwechselsituation. Und in dem Moment ist man biochemisch nicht mehr im Fastenzustand. Ah. So vielleicht. Also auch, ja, wenn man eine kleine Menge Zucker nimmt, also einen Kaffee mit ein bisschen Zucker drin, nicht gut. Milch im Kaffee kann das Hungergefühl sogar verstärken. Viele berichten, dass sie nach dem harmlosen Schnuck schneller wieder was essen wollen. Dann ist der eigentliche Nutzen des Fastens oder der Fastenpause ja weg. Deshalb sage ich, Fasten ist auch ein bisschen eine ethische Frage im positiven Sinn. Also wenn ich faste, mache ich das ja, weil ich meinem Körper bewusst eine Pause gönnen will, möglichst naturbelassen, möglichst clean, und deshalb lasse ich sie ja weg. Aber, und das ist mir wichtig, Perfektion ist nicht das Ziel. Also wer ohne einen Minischuss Milch gar nicht klarkommt, wird davon nicht unbedingt krank. Auch die ganze Fastenphase ist da jetzt nicht für lange Zeit unterbrochen. Nur so sollte man ehrlich zu sich sein. Fasten mit Extras ist eben kein echtes und reines Fasten mehr, sondern halt eher dann ein Kompromiss. Und genau deshalb würde ich sagen, das Thema Kaffee beim Fasten verdient eigentlich eine eigene Folge, weil da mehr Stoffwechsel drin steckt, als man in einer Tasse vermuten würde.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Also ich finde, heute ist ziemlich klar geworden, Fasten ist definitiv kein Alles-oder-Nichts-Ding.
Genau, Esspausen, ein bisschen Struktur, ein vernünftiger Umgang mit Essen bringen oft mehr als so radikale Methoden.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast und teilt ihn gern mit Menschen, die beim Thema Fasten noch Fragezeichen im Kopf haben.
Und allen, die sich vielleicht mit dem Thema Ernährung beschäftigen und die es interessiert, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und zum Schluss, wie immer, unser kleiner Reim, damit was hängen bleibt. Wir haben ChatGPT gefragt, fass uns doch mal das Wichtigste aus dieser Folge zusammen. Rausgekommen ist das hier.
Ist du bewusst, machst du Pausen klar. Läuft vieles leichter, Jahr für Jahr.
Kein Zwang, kein Stress, kein Hunger, Spiel, Fasten wirkt am besten mit Gefühl.
Ja, und das war's bei Is Ernährungswissen mit Biss.
Bis zur nächsten Folge.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice. With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.